Was für ein Tag. Ein langer Tag bisher, aber auch ein schöner Tag. Persönliches kleines Highlight war vorhin, als die Sonne rauskam. Und die Sonne schien so aufs Gesicht und man wusste, okay, wow, der Sommer kommt wieder. Der Winter neigt sich dem Ende zu. Obwohl, es kann immer noch schneien, ne? So ein bisschen meine Befürchtung, dass es doch nochmal schneit. Also warte ich noch, bevor ich meine Reifen wechsle. Ja, nicht, dass man das zu früh macht. Ja, okay, das auch mal, ne? Ja. Ich bin super gespannt und freue mich aber auch. Wir starten einen Prozess, wir lernen uns kennen auch. Durch die Predigten kann man ja so reden und so, ne? Also man kann sehr sachlich über gewisse Sachen reden. Das ist nicht so meine Art. Ich versuche schon so mein Herz in meine Predigten reinzustecken und die auch persönlich zu gestalten. Und deswegen nehme ich euch ein bisschen mit. Ich war klein. Und ich saß auch so in Kirchen rein. Und es gab dann so Predigten, die waren gut. Und dann gab es so die anderen Predigten. Vielleicht habt ihr es auch schon mal erlebt. Wenn da vorne jemand steht und der redet gefühlt 2 Stunden. Der hat viel geredet, aber der hat nichts gesagt. So. Und in Adventgemeinden kam sowas hin und wieder auch vor. Dass da jemand stand, der hat irgendwas gesagt, geredet. Aber man wusste am Ende nicht, was will der mir sagen, so. Also man kann viel Zeit vorne verbringen, indem man viel redet. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich irgendwann mal Pastor bin, dann mache ich das anders. Und ich kann mich erinnern, ich habe 2017 meine erste Predigt gehabt, als ich Pastor war, in einer Gemeinde namens Coming Home in Darmstadt, wo ich angefangen habe. Und die Gemeinde hat so 200 Glieder und ich wusste, die sind doch eher ein bisschen entspannter drauf. Und ich habe mir gedacht, komm, wenn ich jetzt meine erste Predigt dort halte, dann will ich nicht hören, dass die dann sagen, oh, die war gut, aber die war viel zu lang. Du hättest ruhig weniger predigen können. Und so habe ich was vorbereitet. Ich habe was schriftlich ausgefüllt, so ein Skript gehabt. Und dann hatte ich das Skript durch bei der Predigt. Und was machst du dann als Prediger? Sagst du das jetzt alles nochmal oder sagst du dann einfach Amen? Ich habe dann Amen gesagt und später nach dem Gottesdienst kamen dann Leute auf mich zu und meinten, ich habe gerade angefangen zuzuhören und dann sagst du Amen. Und man hatte das ja dann online digital aufgezeichnet und die Predigt hatte keine 7 Minuten. Ja, das war also schon ein bisschen kurz, ne? Aber so war es mir lieber, dass die Leute sagen, gut, wir hören dir doch lieber zu, weil wir wissen, okay, bei dir muss man sich nicht langweilen. So. Was heißt langweilen? So einfach, es gibt einen Faden, auf den es dann hinausgeht. Du kannst 2 Stunden lang die spannendsten Sachen erzählen, aber was nimmst du in einer Predigt eigentlich mit? Und auch wenn ich Theologie studiert habe oder so und euch mit Griechisch zutexten könnte vielleicht, mache ich sowas gar nicht. Ich mag das nicht so sehr, weil ich will, dass wir etwas mitnehmen. Und ich habe keine 7-Punkte-Predigten. Ich versuche das auf einen Punkt zu reduzieren. Ich versuche immer nur einen Punkt mitzugeben. So. Einen Punkt, der vielleicht auch Gewicht hat. Einen Punkt, auf den es dann am Ende ankommt. Und ich würde mir wünschen, wenn wir eine Gemeinde sind, die ihre Bibeln immer dabei hat. Das ist nicht für heute, also prinzipiell für die Zukunft irgendwann, weil Prediger können erzählen, was sie wollen. Aber sie können auch viel Unsinn erzählen. Und wenn wir selber nicht lesen, und dann auch darauf aufmerksam machen, hey du, pass auf, ich habe das aber so verstanden, so hast du das richtig, ja? Durch diese Rückmeldung, wie soll die denn passieren, wenn wir die Texte nicht mit aufschlagen, wenn wir nicht mit lesen? So als kurzer Gedanke, ich finde es wichtig, dass Gemeinde auch gemeinsam in der Bibel liest. Ja? Und dafür haben wir auf der einen Seite natürlich unsere Bibelkreise, aber auf der anderen Seite finde ich das in der Predigt auch wichtig. Weil das, was am Ende zu mir sprechen soll, ist nicht nur der Prediger, sondern Gott durch sein Wort soll zu mir reden. Und das wünsche ich mir für uns, dass Gott durch Predigten zu mir redet und mir etwas für mein Leben mitgibt. 2 kurze Geschichten. Während des Studiums haben sich Sachen ereignet, die auf der einen Seite schön und auf der anderen Seite herausfordernd waren. Wir waren in Innsbruck. In Österreich unterwegs, weil ich habe ja in Österreich Theologie studiert. Und wir haben dort eine Gemeinde besucht und unterstützt mit unserem Missionsteam. Sind dann hingefahren, haben die Gemeinde unterstützt, haben zu einer Nachmittagsveranstaltung eingeladen. Und am Mittag, nach dem Potluck, hieß es dann, lass uns einen Spaziergang machen. Und ich bin ein Stadtkind. Spaziergänge für mich bedeuten, ich gehe 2-3 Mal um den Block und dann bin ich fertig und dann kann ich schlafen oder mein Sabbatnickerchen machen. So. Und dann waren die Innsbrucker aber, ja, vielleicht wisst ihr das, ne? Innsbruck ist an den Bergen gelegen. Und für die Innsbrucker bedeutet spazieren gehen, gefühlt 2 Stunden wandern. Und darauf war ich mental nicht vorbereitet. Ich war nicht vorbereitet, jetzt 2 Stunden irgendwo im Wald zu wandern. Am Ende war es vielleicht nur 40 Minuten. Aber jede Minute, die ich jetzt beim Wandern verbracht habe, war für mich eine Qual. Weil in meinem Kopf der Gedanke spazieren gehen etwas ganz anderes bedeutet hat. Es ist genauso wie wenn ein Freund von mir sagt, komm, wir haben noch 2 Kilometer, bis wir am Ziel sind. Und dann sind es nicht 2 Kilometer, sondern 4. Und du musst die doppelte Distanz gehen. Und jeder weitere Shit in meinem Kopf ist, warum sind wir noch nicht da? Also Wandern ist eigentlich was Schönes, aber wir sind dann da und wir sind plötzlich am Wandern in Innsbruck. Und ich habe einfach eigentlich was ganz anderes im Kopf gehabt. Andere Begebenheit. An der Uni, wo wir studiert haben, gab es auch eine Schule. Und mit der Schule zusammen, mit dem gesamten Campus, sind wir einmal im Jahr, hatten wir einen Wandertag. Jetzt weiß ich nicht, wer von euch geht denn gerne wandern? Gibt es da jemanden? Okay, wir werden schon mal keine Freunde. Nee, Spaß. Das war ein Scherz, ja klar. Wir hatten einen Wandertag und Österreich ist ja das Schöne, du kannst eine Stunde fahren, egal in welche Richtung, und du bist irgendwo zum Wandern unterwegs. Aber für mich war das jetzt was anderes, weil erstens, so mit 300 Leuten, ich übertreibe wahrscheinlich, waren es nur 200 Leute, gemeinsam wandern gehen. Man wusste, worauf man sich einstellt, man wusste, okay, Wandern ist mühselig, ich muss mir richtige Schuhe anziehen, ich muss mich vorbereiten, mental, körperlich, geistig. Und ich wusste, okay, Wandern, das wartet auf mich. Und das ist so, wie es ist. Und wenn man dann oben angekommen ist, am Berg, nach all der Mühsal, die man gemeinsam hinter sich gebracht hat, und sich dann belohnen kann, indem man in so einen Bergsee reinspringen kann. Vielleicht habt ihr es mal erlebt so. Es ist brühend heiß und du kannst in ein eiskaltes Gewässer reinspringen. So einen kleinen Bergsee, eine wunderschöne Erfahrung. Auf der einen Seite also haben wir so diesen Berg und das Wandern in Innsbruck, was ich sehr negativ für mich verinnerlicht hatte. Und auf der anderen Seite einen Wandertag, der sehr in einer sehr positiven Erinnerung hängen geblieben ist. Wandern. Irgendwie sind wir alle unterwegs im Leben. Wir wandern, mal ist es hügelig, mal ist es richtig steil und manchmal ist es eben. Und ich denke, dass Gott sich dabei was gedacht hat. Die Bibel voll von Geschichten und Anlässen, die wir nehmen können, um von Gott zu lernen, sind da, damit wir von Gott lernen. Oft wird in christlichen Kreisen gesagt, so Altes Testament brauchen wir gar nicht. Und das finde ich sehr, sehr schade. Weil Gott durch das Alte Testament versucht hat, den Menschen sein Wesen näher zu bringen. Ihr wisst, Israel war in Gefangenschaft. Wisst ihr das? Wie lange war Israel in Gefangenschaft? Ungefähr? 70? Tatsächlich sogar ein bisschen mehr als 70. Sie waren, weiß es jemand? Sie waren 400 Jahre. 400 Jahre in Ägypten gefangen. 400 Jahre. Sind sie gefangen in Ägypten? Und es war dann so, dass die Israeliten zu Gott geschrien haben und geschrien haben, Gott, befreie uns doch. Und eines Tages lesen wir dann in der Bibel, dass Gott jemanden beruft. Einen Mann namens Mose, der das Volk Israel wieder aus Ägypten rausziehen soll. Herausholen soll. Der sie aus der Sklaverei befreien soll. Und diese 400 Jahre sind schwer, weil die Einflüsse Ägyptens auch Einzug genommen haben zu den Israeliten und dann irgendwann die Frage aufkam, warte, da gab es doch mal einen Gott, den Gott unserer Väter, Abraham, Isaac und Jakob. Aber wer ist das überhaupt? 400 Jahre, wer ist Gott und wie ist sein Wesen? Es bedeutet, es findet eine gewisse Entfremdung statt zwischen den Israeliten und ihrem Gott. Gott beruft Mose, schickt ihn nach Ägypten. Es gibt viel Drama mit dem Pharao, aber am Ende des Tages setzt sich Gott und sein Wille durch. Und er holt die Israeliten aus Ägypten zurück. Zurück nach Hause, zurück zu sich. Aber die Frage ist jetzt, die Israeliten, die kommen zwar mit, aber sie müssen sich auf ein neues Kennenlernen mit Gott einlassen. Sie lassen sich also auf Gott ein und Gott hat die Aufgabe, sie zu erziehen. Sie zu unterrichten. Und er führt sie durch die Wüste an einen bestimmten Berg. Es ist der Berg Sinai. Und am Berg Sinai kampieren sie. Sie sind dort vor Ort. Gott kommt auf den Berg hinunter und es bebt und donnert, weil die Israeliten sehen, wer dieser Gott ist und was er tut. Sie haben schon durch die Zeichen und die Plagen, die über Ägypten kamen, gesehen, das, was Gott da macht, ist, das ist heftig. Das heißt, Gott ist ein Gott, der mächtig ist. Er ist jemand, der uns beschützen kann. Und dann stehen sie am Berg Israel, am Berg Sinai und Gott kommt runter auf diesen Berg. Es gibt Erdbeben, Donner, Gewitter ziehen auf und die Israeliten, sie werden von Angst erfüllt, weil sie nicht genau wissen, können wir diesem Gott jetzt vertrauen? Was erwartet uns da? Diese Unsicherheit, die sie begleitet, ist da. Und die Israeliten machen etwas Folgendes. Sie trauen sich gar nicht, zu diesem Berg zu gehen. Sie trauen sich gar nicht, die Nähe Gottes zu suchen. Und dann beauftragen sie Mose. Sie beauftragen Mose, dorthin zu gehen, zu Gott zu gehen und zwischen ihnen und Gott zu mediieren, zu vermitteln. Und so lesen wir dann in diesen Kapiteln von 2. Mose 19 und folgenden Versen, dass Mose hoch und runter läuft, diesen Berg aufsteigt und absteigt, um zu vermitteln zwischen Gott und den Israeliten. Und Mose, der von Gott gerufen wird, er hat etwas auf seinem Herzen, das brennt. Es ist eine Leidenschaft, die ihn tief getroffen hat. Es ist ein Wunsch, den er in sich trägt, von dem ich mir wünsche, dass wir als Gemeinde, dass wir als Kinder Gottes den gleichen Wunsch in unseren Herzen tragen. Und wir lesen von diesem Wunsch in 2. Mose, Kapitel 33. Und 2. Mose, Kapitel 33, ab Vers 12. Mose ist bereits einige Male hin und her gelaufen, hoch und runter gelaufen, um zwischen Gott und dem Volk zu vermitteln. Und dann wendet sich Mose an Gott und sagt, 2. Mose 33, ab Vers 12, Mose nun sagte zum Herrn, siehe, du sagst zu mir, führe dieses Volk hinauf, aber du hast mich nicht erkennen lassen, wen du mit mir senden willst, wo du doch selbst gesagt hast, ich kenne dich mit Namen. Ja, du hast Gunst gefunden in meinen Augen. Und nun, wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich doch deine Wege erkennen, sodass ich dich erkenne, damit ich Gunst finde in deinen Augen und bedenke, dass diese Nation dein Volk ist. In einer anderen Übersetzung heißt es an der Stelle, Herr, wenn ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und das ist spannend, weil Mose ist eigentlich der vom gesamten Volk Israel, der am meisten mit Gott zu tun hat. Aber er hat Gott noch nicht gesehen. Er hat ihn nicht mit seinen eigenen Augen gesehen. Und wenn wir in diesem Vers, in diesem Kapitel weiterlesen, sehen wir, dass Gott ihm antwortet und sagt, keiner kann mich sehen und leben, aber er eine gute Lösung für ihn findet, sodass Mose doch so einen Eindruck von Gott sehen kann. Aber dieser Herzenswunsch, der auf dem Herzen von Mose brennt, ist: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Wir haben Herausforderungen in unserem Leben. Wir haben Herausforderungen in der Gemeinde, auf der Arbeit, in der Familie. Und manchmal, so wünsche ich mir, haben wir keine größere Sehnsucht, als endlich bei Gott zu sein. Endlich zu sehen, dass er wiederkommt und dass er bei uns ist, dass er neben uns steht, wir ihm in die Augen sehen können. Das ist der Wunsch, der von Mose ausgeht, der tief in seinem Herzen verankert ist. Und nur so lässt sich erklären, warum Mose all diesen Stress auf sich nimmt. Und all die Hürden und all die Belastungen und all das, was so herausfordernd ist, wenn man mit Menschen zu tun hat. Weil Mose hat es ja nicht einfach. Wenn wir in der Bibel lesen, war das Volk Israel ständig am Murren. Kaum waren sie aus Ägypten raus, wollten sie wieder zurück. Und dann führt Gott sie irgendwie in eine Sackgasse. Und alle fragen sich, was machen wir hier? Dann gehen sie in die Wüste. Ja, übrigens, Wüste hat kein Wasser, da gibt es nichts zu essen. So, ja. Wieso gehen wir in die Wüste? Was ist hier los? Und alle wollen wieder zurück. Weil der Weg, der vor uns liegt, immer ein ungewisser Weg ist. Und der Weg, der hinter uns liegt, der ist vertraut. Und wir haben als Menschen die Neigung, uns nach etwas zu sehnen, was uns vertraut vorkommt. Aber Gott führt Menschen oft oder fast immer in unbekannte Gewässer. Unbekannte Gewässer, in denen du und ich nicht wissen, was passieren wird. Gewässer, in denen du und ich abhängig von Gott sind. Wir uns von ihm führen und leiten müssen. Und darauf vertrauen, dass er einen Weg für uns bereitet hat, den wir nur mit ihm gemeinsam gehen sollen. Ein Schritt nach dem anderen. Und das, was in unserem Herzen tiefe Wurzeln schlagen muss, ist die Sehnsucht danach, Gott zu sehen. Gott in unserem Leben zu haben. Ich wünsche mir, dass wir Gemeinde bauen. Und das kann nur mit Gottes Hilfe passieren. Es kann nur dann passieren, wenn Gott uns unseren Weg zeigt und wir Schritt für Schritt gemeinsam gehen. Aber es heißt auch, dass es Wege gibt, die noch nicht gegangen wurden. Es heißt, dass es Wege sind, die wir noch nicht kennen. Aber zu vertrauen, dass Gott schon weiß, wie er uns führt, damit wir Segen sind. Segen füreinander, Segen für unser Umfeld, dass wir endlich loslassen können von alten Verletzungen und neue Wege bestreiten. Bei all dem nie zu vergessen, dass wir Gott in unserem Herzen tragen, dass die Sehnsucht, ihn zu sehen, grundlegend ist. Hat jemand mitgezählt, wie viel Zeit vergangen ist? War mehr als 7 Minuten, oder? Ich weiß gar nicht, ne? Amen. Mm-hmm.